Welcome to another round of Drawing Board or Miro Board. Today we discuss technical diagramming with systems architect Maya. Let's go. First question. You've spent 10 hours slogging over a sequence diagram that should have taken 5. Drawing Board or Miro Board?
Drawing Board. And if I'm being honest, Miro would probably cut that time down by half. You know, with its AI tools and ready-to-go templates.
Next, your diagrams become so bulky, it's more complex than the solar system. But all it takes is a few clicks and...
It's Miro. I've used those technical shape packs way too many times, and stuff is just digestible on its infinite online canvas.
Now, the final question. Everyone's brought in, but you have to make all these tasks all the way over in Jira. But wait, it's done. Is it...
Miro, easy with its two-way Jira sync. Easy to plot dependencies. Everyone always knows what's up.
And she's done it.
Join over 60 million people creating technical diagrams without workflow glitches. Get your first 3 boards for free at Miro.com. That's Miro.com.
3 seconds left from 40 yards.
This is for the win.
Timeout. Timeout was taken.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Ihr könnt es dem Titel dieser Ausgabe entnehmen. Wir widmen uns heute den Veteran Quarterbacks in der NFL. Wer von denen startet in der neuen Saison nochmal so richtig durch? Fragezeichen. Dazu werden wir euch gleich unsere Meinung aufdrängen. Die Einschätzung für euch geben heute ab Detti aus der Footballerei. Moin Detti.
Hallo Kutsche. Ich möchte an dieser Stelle Frau Dr. Schmölz aus dem Landkreis Freising grüßen, die mich zahnärztlich hervorragend versorgt hat.
Ihr müsst wissen, Dettis Backenzahn ist abgebrochen, aber du hörst dich nicht so an, als sei das Abschmürgeln jetzt mit einer Spritze passiert.
Nein,
also du klingst ganz normal.
Ich wurde nicht narkotisiert. Also ich habe keinen Brain Fog oder sowas. Ich bin eigentlich relativ klar.
Na, das werden wir ja noch im Laufe dieser Ausgabe feststellen. Grille vom Kicker ist auch dabei für alle, die uns jetzt zuhören. Ihr werdet es nicht sehen. Wir ja, Grille war beim Friseur. Es sieht fantastisch aus.
Mhm. Danke, Kutsche. Das ist toll, dass du das gleich erkannt hast. Gestern noch schnell zum Barbershop gegangen, extra für die Folge heute. Auch wenn es natürlich eigentlich immer ohne Video ist. Aber für extra für euch habe ich mich hübsch gemacht.
Heißt es Barbershop
so
in Franken,
oder wie? Bist.
Barbershop. Da gibt's auch, in Franken gibt's auch schon Barbershop. Seit letzter Woche, glaube ich.
Bisschen, hat wieder so ein bisschen Leonard Bittencourt-Vibes, muss ich sagen. Also es ist schon, schaut schon stark aus.
Komplettiert wird die Runde von Jan vom Kicker. Moin Jan.
Servus Kutscher. Jetzt, wo ihr drüber sprecht, ich habe auch noch eine Erinnerungsmail meines Zahnarztes. Die habe ich bisher erfolgreich ignoriert. Glaube ich, wird mal wieder Zeit. Das halbe Jahr ist wieder dran.
Immer das Bonusheft mitnehmen, nicht vergessen.
Ja, ganz genau, ganz wichtig.
Ja, sehr gut. So, haben wir das geklärt. Wir reden gleich über Russell Wilson, über Aaron Rodgers, über Lamar Jackson, über Jimmy G und Co. Aber lasst uns vorweg nochmal ein paar News besprechen. Es ist nämlich einiges passiert in den vergangenen Tagen und Stunden. Erste Frage geht an dich, Grille, als Green Bay Packer Ultra. Der NFL Draft 2025 wird rund um das Lambeau Field stattfinden. Was sagst du denn dazu?
Ich habe, also als ich die Nachricht gehört habe, ich habe ja dich auch gleich vertaggt bei Twitter und mir gedacht, ja, also das ist ja Wahnsinn, weil ich ja einer bin, der seit Jahren immer sagt, wäre auch mal schön, wenn da das Super Bowl hinkommt. Das geht aber wegen Wetter und so weiter und offenes Stadion und so weiter schwierig. Aber jetzt, dass der Draft da ist und da irgendwie in Titletown richtig Alarm ist und ja, irgendwie 250.000 Leute da erwartet werden und in Green Bay, wie man ja weiß, wohnen nur knapp über 100.000, also das kann schon ein riesiges Spektakel werden. Ich weiß nicht, ob sie das dann wie beim Festival machen und da Zelte aufschlagen und da dann hausen ein paar Tage. Es wird auf jeden Fall spannend zu beobachten sein.
Ich frage mich so ein bisschen, Ende April, also kann man sich da schon draußen aufhalten in Green Bay?
Also die, ja, oder die Einheimischen, die ja wettererprobt sind, vielleicht wechseln die in die Zelte und vermieten dann ihre Häuser an die Gäste aus Florida, Texas und so weiter. Vielleicht wird's ja so gemacht.
Und aus Nürnberg auch, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Kicker da eine Akkreditierung verlangen wird für den Draft und ich habe ja schon eine Idee, wer da hinfliegt.
Es wäre natürlich toll.
Ja, du warst ja noch nie, oder?
Nein, tatsächlich nicht. Und ich habe schon oft Regionsfotos und so angeschaut, da kann man auch wirklich andere coole Sachen unternehmen. Also es ist jetzt nicht hier eine tote Ecke, wo irgendwie gar nichts geboten ist. Da ist schon einiges da.
Kletterpark und sowas gibt's bestimmt.
Gut, die nächste News, die im Zuge dessen auch rauskam, Frage an dich, Detti, und Frage an dich, Jan. Ihr als Seahawks-Ultra, der Super Bowl 2026 wird bei der Konkurrenz stattfinden, bei der Division-Konkurrenz, nämlich bei den San Francisco 49ers. Wie schmeckt euch das denn?
Ich kann damit leben. Ich weiß, ich habe, das ist auch eher so ein Gefühl, dass die also viele Super Bowls immer in Florida eben stattfinden, also gerade Miami zum 18. Mal und die in Tampa zum 20. Mal und so ist es wahrscheinlich gar nicht, aber bei mir kommt es immer so an, deswegen bin ich da immer offen, dass mal woanders stattfindet. New Orleans ist auch immer sehr beliebt, also völlig in Ordnung. Ich glaube, war da schon mal in San Francisco? Ich glaube schon,
ja,
oder?
Es war ja. Super Bowl 50, genau, und das Spiel ist nicht so in Erinnerung geblieben. Die Broncos haben die Panthers geschlagen damals, das letzte Spiel von Peyton Manning, und vielleicht wird Super Bowl 60 ein bisschen spektakulärer als vor 10 Jahren. Von daher, ich kann damit auch leben, müssen wir halt zweimal hin in der Saison, mein Gott.
Sehr gut, so will ich euch hören. Ihr wisst, es gibt auch noch Thomas vom Kicker, der auch regelmäßig hier zu Gast oder hier dabei ist im Podcast. Ein bisschen schade, dass er heute nicht da ist, weil seine Atlanta Falcons haben sich jetzt auch Marketingrechte für den deutschsprachigen Markt gesichert. Das 5. Team, Grille. Was hältst du denn davon?
Ja, es zeigt halt einfach nur, dass irgendwie das in den letzten Jahren schon immer mehr Fahrt aufgenommen hat, und dass jetzt mit den Falcons gleich das nächste Team da ist, zeigt ja nur, dass auch in den nächsten Jahren da noch mehr an NFL und noch mehr an Action, vielleicht auch irgendwie Team besuchen oder so, dass die vielleicht mal in der Offseason auch hier irgendwelche Veranstaltungen schmeißen oder so. Ich denke, das häuft sich in den nächsten Jahren immer mehr. Jetzt sind wir, glaube ich, über 20 Teams, glaube ich, die jetzt so internationale Rechte haben. Also wenn dann die Packers irgendwann auch noch einsteigen, das dürften die letzten der 32 dann sein. Das sind ja immer die traditionell, die ganz, ganz hinten dran bei sowas immer dabei sind.
Packers nehmen aber bestimmt die Schweiz. Macht ja Sinn mit Käse und so.
Ja. Und ich glaube,
auf jeden Fall. Tolle Entwicklung.
Die Saints haben ja Frankreich sich ausgewählt. Das war, also Atlanta war nicht das einzige Team, dass da so eine Region marketingmäßig sich ausgesucht hat und dann auch bewilligt wurde. Ja, also Atlanta ist keine Überraschung, allein schon durch Mercedes als Namensgeber des Stadions. Ja, wieso nicht? Bijan dann 2025 in Deutschland, würde ich mal vermuten. Carolina fehlt ja noch dann im nächsten Jahr. Und genau, dann dürfte man Atlanta auch abhaken, dass die in Deutschland
spielen. Ist ja sogar ein Division-Duell, also vielleicht sehen wir es ja auch schon 2024.
Ja, ich glaube, die wollen den Teams dann immer die Heimspiele geben, deswegen denke ich, die beiden Teams sollten wir ja nächstes Jahr sehen. Gehe schwer davon aus.
Gut, eine Sache hätte ich noch, die ich auch noch mit euch besprechen wollen würde. Owner-Meeting war gerade, und da wurde über das Geflexe gesprochen. Geflexe in Bezug auf das Thursday Night Game. Und da kam jetzt raus, dass die Eigentümer der NFL sich zukünftig zumindest teilweise nach den Wünschen des Fernsehens, sprich des Rechteinhabers Amazon Prime, richten wollen. Bedeutet, in den Wochen 13 bis 17 kann Amazon bei der NFL beantragen, 2 Spiele von Sonntag auf Donnerstag zu verlegen und somit live zu übertragen. Und im Gegenzug würde das ursprünglich für Donnerstag angedachte Spiel dann am Sonntag stattfinden. Was ist der Hintergrund? Amazon möchte natürlich bessere, coolere, spannendere Spiele zeigen, und ab Woche 13 haben sie dann quasi ein Mitspracherecht. Ist das der richtige Weg, Detti, deiner Meinung nach?
Ja, das ist letztlich egal, was man dann als Fan drüber denkt. Das betrifft uns ja nicht wirklich, sondern, also wir sind ja dann froh, wenn es am Ende der Saison spannende Spiele gibt, wo es dann um die Playoff-Plätze geht, dann kann das auch Donnerstag passieren. Das ist den deutschen Fan ja letztlich egal. Aber für die Fans vor Ort in den USA ist es halt eigentlich eine Katastrophe, weil wenn du da sehr viel Geld ausgibst, um als Fan zu einem Auswärtsspiel zu reisen, mit deiner Familie Hotels buchst, Flüge buchst, und dann ein paar Wochen vorher heißt, nee, das ist nicht Sonntag, sondern es ist jetzt Donnerstag. Das heißt, du kannst auch noch 2 Urlaubstage einreichen, die in Amerika ja nicht so massig vorhanden sind wie bei uns. Also für einen Fan ist es furchtbar. Ich glaube, Jerry Jones hat gesagt, ich weiß nicht, wie er auf die Zahl kommt, aber so 7% der NFL-Fans in den USA wären ja erst im Stadion gewesen in ihrem Leben. Also nur unter 10% der Fans würden Spiele besuchen, was natürlich Quatsch ist, vermute ich. Also, aber ist egal. Es ist, das Geld regiert, und Amazon sagt an, und so wird's gemacht. Ganz einfach.
Also aus ganz neutraler Sicht, wie Daddy ja schon angekündigt hat, war es ja zum Beispiel letztes Jahr oder auch in den letzten Jahren immer mal offensichtlich, dass so gerade mittendrin gegen Ende irgendwie donnerstags dann wirklich oft aus neutraler Sicht schwache Spiele da am Start waren. Ich denke da nur an die Denver Broncos oder so, die da ein paar Mal in der Reihe waren, wo man sich gedacht hat, boah, nicht schon wieder. Also aus der Sicht ist es natürlich nur richtig, dass man da einfach, oder natürlich auch aus Amazons Sicht nur verständlich, dass sie da auch was anders übertragen wollen, als jetzt das XY-Team, das da vielleicht angesetzt ist, aber dann im Verlauf der neuen Saison bis dahin überhaupt gar keine Rolle mehr spielt oder überhaupt gar keinen attraktiven Football darbieten kann.
Also und letztlich muss man es ja so zusammenfassen. Also die Auswärtsfans in dem Sinn, wie man es bei uns aus dem Fußball kennt, gibt es ja in den USA deutlich weniger, weil natürlich die Strecken auch ganz andere sind. Und das sind jetzt die einzigen, die es wirklich schwer trifft, dass du halt einfach nicht gut planen kannst am Ende der Saison, wenn du dein Team auswärts begleiten willst. Aber also gut, im Gesamtbild ist das der NFL dann herzlich egal. Das ist halt einfach so.
Ja, und ihr habt es ja gesagt, also wir als deutsche Fans aus der Entfernung dürfen uns, glaube ich, nicht beschweren, weil die Thursday Night Games dann tatsächlich aufgewertet werden, höchstwahrscheinlich, und wir da richtige Knallerspiele sehen, in denen es dann auch um die Playoffs höchstwahrscheinlich geht. Welche alten Hasen starten nochmal richtig durch? Da sind wir bei den Quarterbacks und wir wollen natürlich anfangen mit Aaron Rodgers. Führt er die Jets zum Schotter? Ich spiele den Ball jetzt extra nicht zu Grille als früherer Aaron Rodgers und Packers Anhänger, sondern zu dir, Jan. Was hast du denn so für ein Gefühl? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder funktioniert es richtig gut oder es geht richtig in die Hose. So ein Mittelding kann ich mir irgendwie schwer vorstellen. Wie geht es dir?
Ich nehme deinen Ball gerne auf. Ich hatte die Jets ja in unserer letzten Folge bei den Gewinnerteams mit dabei und habe da Aaron Rodgers als Hauptgrund genommen. Die Jets haben ihm alles zurechtgelegt. Er hat eine gute Defense, letztes Jahr Top 5, was Yards betrifft, letztes Jahr Top 5, was zugelassene Punkte betrifft. Er hat einen guten Wide Receiver Core, er hat einen guten Trainer, der mit einer klaren Handschrift und einer klaren Philosophie für was steht. Er hat einen Offensive Coordinator, den er aus alten Jahren kennt. Mit Nathaniel Hackett war er Back-to-Back MVP. Es ist alles angerichtet, dass er wieder zur besten Leistung aufschwingt, dass er wieder der alte Rodgers ist, der in der letzten Saison nicht so ganz war. Und wir haben letzte Folge schon ein bisschen drüber gerätselt. Entweder funktioniert's von Anfang an perfekt oder es geht komplett schief. Ich bin bei Team 1. Ich glaube, dass er nochmal richtig zeigen kann, was er drauf hat.
Ja, also es ist ja immer eine Definitionsfrage. Was ist Erfolg und was heißt, es funktioniert hundertprozentig? Also ich habe es auch schon mal so formuliert, also für die New York Jets nach 12 Jahren ohne Playoff-Sieg und nach, keine Ahnung, das letzten der Super Bowl-Sieg ist auch schon ein halbes Jahrhundert her. Also für dieses Team geht es erstmal darum, wieder relevant zu sein. Und relevant sind sie allein deshalb schon, das sieht man ja an den Primetime-Games, diese ähnlich wie die Denver Broncos letztes Jahr, als sie Russell Wilson verpflichtet haben, das war dann relativ schnell klar, dass sie dem nicht gerecht werden können, da ständig im Primetime auflaufen zu dürfen. Aber das zeigt schon, das Interesse der Medien ist natürlich brutalst. Das sieht man ja auch bei uns, weil wir einfach jede Woche über Aaron Rodgers reden. Ich hoffe, das wird ein bisschen weniger in der nächsten Zeit. Aber ja, ich glaube, entscheidend wird sein, kann diese O-Line halten oder nicht? Und wenn man die O-Line der Jets sich ansieht, dann hast du halt eigentlich, denke ich, genügend Waffen, dass es funktionieren kann. Du hast einen uralten Dwayne Brown als Left Tackle, dem gebe ich jetzt noch eine Saison. Dann hast du Laken Tomlinson, der letztes Jahr ein teurer Free Agent war. Vielleicht kann der dem Ganzen ein bisschen gerechter werden, was er an Gehalt verdient. Joe Tippmann ist ein Center, den sie im Draft bedient haben, also dieses Vakuum. Elijah Vera Tucker kommt zurück, der könnte zur Not auch Tackle spielen. Also ein Sensations-Draft-Pick war das, auch obwohl es ein Guard war in der ersten Runde. Und das einzige richtig riesige Fragezeichen ist halt die rechte Tackle-Position. Und da hast halt mit Max Mitchell, ein Rookie aus dem letzten Jahr. Du hast Billy Turner, den Grille auch noch ganz gut kennt, aus Green Bay. Einer von vielen ehemaligen Packers. Und Mekhi Becton ist natürlich auch noch da. Und der will natürlich Left Tackle spielen. Und sein Coach hat gesagt, ja, dann verdienst du. Also es sind viele Fragezeichen in der O-Line, aber ich glaube, es kann schon funktionieren. Und wenn Garrett Wilson und Davante Adams für Arme wird, dann hat Rodgers eigentlich die gleichen Voraussetzungen wie in Green Bay, als er MVP geworden ist.
Da wird mich auch Grilles Meinung interessieren. Die letzte Packers-Saison war durchwachsen, Rodgers-Saison war durchwachsen. Lag es eher am Quarterback oder eher am Rest des Teams, dass sie einfach nicht sein Niveau mitgehen konnten? Was glaubst du?
Ich glaube, das ist eine Mischung aus allem, was man ja immer mehr mitbekommen hat, war halt dann, dass die Unzufriedenheit von ihm oder auch vom Team dann auf ihn immer größer war. Ich denke, diese Saison hat es dann einfach gezeigt, dass so diese Ehe, die die lange Jahre gut gehalten hat, da einfach ein wenig in die Brüche gegangen ist und dann war der Schlussstrich irgendwie unvermeidlich. Und dann kommt eben dazu, deswegen, Daddy, gut, dass du die Broncos angesprochen hast. Jan hat es in der letzten Folge auch schon gesagt, dieses New York Packers-Ding, was ja quasi da gestartet worden ist von Rodgers, das ist natürlich auch angeblich aus seiner, ja, weil er eben den Wunsch hatte, diese Leute da mitzubringen zu dürfen, Alan Lazar, Randall Cobb und dann natürlich auch Nathaniel Hackett soll er sich auch gewünscht haben, den er aus Green Bay noch kennt, der bei den Broncos als Head Coach gescheitert ist. Ich glaube, da hat er einfach den Wilson, das Wilson-Ding ein wenig, ja, durchdacht und gesagt, okay, wenn ich wo reinkomme, wo ich irgendwie gar nichts kenne, dann ist es mir lieber, ich habe da 2-3 Eckpfeiler, die mir helfen, aber vielleicht auch dem Team helfen, dass dann so ein Garrett Wilson, der total hyped up ist, der hat ja gestern oder vorgestern in einem Interview, wo ja irgendwie die ganzen Chats hyped up sind, aber gesagt, ja, er wird in seinen Kindern in 20, 30 Jahren auf jeden Fall erzählen, dass er mit Aaron Rodgers zusammengespielt hat. Das ist das Geilste, was er sich überhaupt vorstellen kann. Dass dann so ein Receiver von Randall Cobb da Tipps kriegt, überhaupt, wie verhält sich ein Aaron Rodgers, wie ernst muss man das nehmen, wenn er mal sein Angry Face wieder aufsetzt und so, ob das dann, wenn das die dann gleich eingeschnappt sind. Ich denke, das hilft irgendwie dem ganzen Team da weiter, dass du da einen Trainer und eben Receiver hast, die da den anderen irgendwie ein wenig sagen und zeigen können, auf was es ankommt. Das kann nur am Ende helfen, finde ich. Und dann kommt Rodgers halt mit einer unfassbaren Erfahrung daher als Quarterback, das die Jets ja seit Jahrzehnten nicht mehr hatten. Also ja, haben wir schon oft drüber gesprochen.
Mark das Sanchez gefällt das nicht, helfen. Was du sagst.
Eben. Wollte ich gerade sagen. Ryan Fitzpatrick war auch mal da. Sensationelle Saison gespielt.
Ja, paar ja. Gute waren schon immer da, aber 2010 sind wir ja bei den Playoffs das letzte Mal dabei gewesen. Stimmt. Also die Chats.
Ja, also wie gesagt, definiere Erfolg und wenn du dir die AFC anschaust, dann ist es natürlich eine Katastrophe. Erst du hast die Bills, du hast die Chiefs, du hast die Bengals, du hast die Jaguars. An solchen Teams müssen sich die Chats orientieren. Du hast in der eigenen Division musst du erstmal gucken, dass du an Miami vorbeikommst. Also ich glaube auch, dass es funktioniert, weil einfach zu viele Parameter dafür sprechen. So, also gibt ein paar Fragezeichen, aber wie gesagt, ich glaube, die O-Line wird nicht so schlecht sein. Gut genug. Und deswegen bin ich relativ optimistisch, was das betrifft.
Wir können es ja einfach runterbrechen. Rodgers letztes Jahr nicht in den Playoffs, die Jets letztes Jahr nicht in den Playoffs. Wenn sie es diesmal packen in der Kombination, was für beide einen Schritt nach vorne.
Auf jeden Fall.
Spontane Idee, Jan, du bist ja beim Kicker auch für Social unter anderem zuständig. Wollen wir einfach die Namen, die wir besprechen, in dem Sinne bewerten, dass wir hinter den Namen zum Beispiel so ein Daumen hoch oder Daumen runter Emoji setzen? Also Bezug nehmend auf die Frage, diese alten Hasen schaffen nochmal den großen Sprung. Und ich höre da bei euch dreien raus, ihr würdet jeweils einen Daumen hoch vergeben.
Können wir gerne machen und unterschreibe ich.
Weil dann könnt
oder
ihr
oder Pfeilkutsche.
So eure Meinung, wisst ihr ja, interessiert uns auch. Dann könnt ihr auch euren Senf darunter schreiben, wenn ihr jetzt zum Beispiel der Meinung seid oder skeptisch seid, das wird auf gar keinen Fall funktionieren mit Rodgers bei den Jets. Dann seid ihr herzlich eingeladen, uns Feedback zu geben. Grille, du hast die Broncos angesprochen, da wären wir beim nächsten Namen. Warum waren die Broncos letztes Jahr so oft Teilnehmer beim Thursday Night Football? Weil halt alle dachten, oh, da spielt jetzt Russell Wilson, das wird Spektakel, da geht's richtig ab, vor allem in der Division, Pustekuchen. Und deswegen, es ist jetzt Jahr 2, was meint ihr, vielleicht bei dir angefangen, Grille? Gelingt Russell Wilson jetzt der Turnaround in Denver unter Sean Payton, dem neuen Head Coach?
Auch da ist es ähnlich so, dass du mit einer Verstärkung oder halt jetzt halt bei den Jets ist es Rodgers, bei den Broncos ist es eben Sean Payton, da einfach einen Namen dazu gewinnst, wo du einfach erstmal auf dem Papier natürlich liest und denkst, okay, wow, das muss funktionieren, weil du hast einen Veteran Quarterback, der das ja jahrelang bei den Seahawks gezeigt hat, was er drauf hat, und du hast einen Trainer, der das über ganz, ganz lange, 15 Jahre oder so, glaube ich, bei den Saints gezeigt hat, auch mit dem alternden Star-Quarterback damals, Drew Brees, der ja immer mit seiner Schulter und mit seinem schwächer werdenden Arm zu kämpfen hatte und überhaupt vielen Verletzungen, aber trotzdem hat es immer ständig funktioniert. Ich glaube, was habe ich gelesen? Er war in seinen ganzen 15 Jahren nur einmal mit seiner Offense nicht unter den Top 12. Also die Saints waren da einfach eine Bank obwohl, wie gesagt, Drew Brees und so weiter da manchmal mit sich oder mit Verletzungen zu kämpfen hatte. Von dem her, Sean Payton bringt einfach so viel mit rein von dem Russell Wilson und das Team, das ja gut aufgestellt ist, gute Receiver hat, hat es ja letztes Jahr eben auch gehabt. Das hat halt mit Nathaniel Hackett einfach nicht geklappt. Aber ich glaube, Sean Payton, der bringt da einfach so viel Erfahrung mit und kann sich das jetzt hier in der ganzen Offseason und im Training und so weiter zurechtlegen, dass das für alle Seiten halt auch passt. Und wenn es vielleicht am Anfang erstmal ohne Spektakel funktionieren, aber ich denke mal, das muss und wird auf jeden Fall schon mal besser ausschauen als letztes Jahr, weil das war ja teilweise, ja, das kannst gar nicht mehr unterbieten.
Das kannst du auch nicht anbieten. Also Sean Payton hast schon gesagt, also 15 Jahre bei den Saints. In diesen 15 Jahren hatte Drew Brees, der ja zum die letzten Jahre zumindest, also wirklich was seine Wurfkraft und Wurfstärke anbetrifft, relativ beschränkt war, hat er 12 Mal über 4.000 Yards gepasst und 5 Mal über 5.000 Yards gepasst. Also selbst wenn du so dich durch übers Feld dink und dankst und relativ viel vom Kurzpassspiel lebst und das der Ansatz sein sollte, was ich mir bei Wilson nicht vorstellen kann, weil das hat er noch nie gespielt. Aber ich lasse mich gerne überraschen. Ich glaube aber, dass Sean Payton vor allen Dingen in der Lage ist, seinem Quarterback ein System aufzudrücken, das halt die Stärken des Quarterbacks perfekt trifft. So. Und genau. Er hat sogar einen Tight End Quarterback spielen lassen und sah dabei gar nicht so schlecht aus. Also ich glaube, der hat da schon, das macht ihn halt aus. Also dieses Offensive Mastermind ist er einfach. Und deswegen auch hier der Benefit of the Doubt, ich würde Wilson noch nicht abschreiben. Ich glaube, das hat halt einfach absolut hinten und vorne nicht funktioniert in dieser Konstellation mit Hackett. Und du hast ja sogar in den letzten paar Spielen dann ohne Hackett gesehen, dass es bei Wilson ein bisschen besser gelaufen ist. Also er hat ja immer diese Downfield-Geschichten, hat immer gewartet, hat dann den freien Receiver nicht angeworfen, teilweise auch in der Endzone den freien Receiver nicht gesehen, weil er halt stur seinen Read durchziehen wollte. Und das hat sich dann in den letzten Spielen zum Positiven geändert. Und wenn du jetzt aber noch Sean Payton mit dazu bringst als Faktor, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass du nicht zumindest eine signifikante Verbesserung zum letzten Jahr siehst, oder? Jan, das ist doch fast nicht vorstellbar.
Also ich glaube, Sean Payton ist schlau genug, um diesen Let Russ Cook, diese Catchphrase, nicht mitzugehen. Ja. Das ist schön für die Fans, schön für die Medien. Aber ich glaube, wie ihr gesagt habt, er wird genau das System und das Playset für ihn raussuchen, dass Wilson wieder stark aussieht. Wenn man sich die letzten 5 Jahre von Brees unter Payton anschaut, er ist den Ball schneller losgeworden, er war weniger unter Pressure, er hat weniger Sacks kassiert. Das sind genau die Punkte, die jetzt Wilson wieder braucht, um wieder zur Sicherheit zurückzukommen. Was ich auch einen wichtigen Faktor finde, dass Payton vielleicht ein bisschen die mediale Aufmerksamkeit von Wilson wegnehmen kann. Payton wird auch immer kontrovers diskutiert, stellt sich auch vor die Mikrofone, hat kein Problem damit, selber mal den Kopf hinzuhalten. Und ich glaube, das könnte Wilson auch noch mal zu alter Stärke zurückführen. Ich glaube, auch ein bisschen abgedroschen, aber der Saisonstart wird sehr wichtig. Sie haben von den ersten 8 Spielen haben sie 5 daheim. Das kann ein Vorteil werden, das kann ein Segen werden. Wenn es aber nicht läuft am Anfang, kann das natürlich auch schnell zum Fluch werden. Also letzte Saison hatten wir auch die ersten Pfiffe in Denver. Ich bin ehrlicherweise noch ein bisschen skeptisch, ob Wilson diese Katastrophensaison mit diversen Negativrekorden einfach so abschütteln kann. Also ich würde da tendenziell eher den Daumen runtergeben, dass er die Saison nicht einfach wieder aufblüht und der Alte ist. Ich habe da noch ein paar Restzweifel.
Also viel Zeit hat er nicht. Also der Faden ist relativ kurz, was die Fanbase betrifft. Allerdings ist die Erwartungshaltung halt auch deutlich geringer als letztes Jahr. Das darf man auch nicht unterschätzen. Also wenn Wilson einigermaßen kompetent aussieht zu Beginn der Saison, dann sind die Broncos-Fans relativ schnell auch sehr erleichtert, glaube ich, weil sie wissen ganz genau, was sie an Draftpicks, also die Franchise für Sean Payton und Wilson ausgegeben hat. Wenn du auch nur den Glimmer hast, dass es funktionieren kann zu Beginn der Saison, dann reicht das. Dann sind die Fans auch sehr schnell zufrieden. Wäre jetzt eher mein Ansatz. Also klar werden sie kritisch sein. Und wenn es nicht klappt, dann ist Wilson relativ bald Geschichte. Obwohl sich das die Franchise nicht leisten kann, oder Grille? Den Vertrag wirst du nicht mehr los. Das ist eine Katastrophe.
Kaum. Ich habe vorgestern nochmal da was Interessantes drüber gesehen, eben dass halt auch Sean Payton so quasi auch ein wenig hat mit ins Gericht geht und er auch in Interviews schon so gesagt hat, ja, das war hard film to watch. Also das sich Ganze von letztem Jahr anzuschauen war heftig und er muss eben auch quasi in Verbindung mit den Managern bei den Broncos irgendwie, angeblich gibt's halt quasi so, wenn das jetzt ein Jahr nicht funktioniert, dann könnte man dieses ganze Projekt auch nächstes Jahr in den Eimer treten, auch wenn es natürlich, der, wie du sagst, sauteuer trotzdem wird. Aber da wäre so ein Punkt, wo man sagt, okay, wenn sie der Meinung sind, dass das gar nicht mehr zu retten ist und man eben eine Katastrophensaison nochmal abschmeißt, dann, dass man da vielleicht reintritt.
Also vielleicht zum Abschluss der Russell Wilson-Thematik. Sollte es nicht klappen und die Broncos, dem Broncos bleibt dann nichts anderes übrig, als Wilson zu entlassen, weil traden wird kein Mensch für ihn bei dem Vertrag, dann könnten sie es 2024 machen, dieser Post-June-First-Cut, also nach dem 1. Juni wird er dann meistens ein bisschen günstiger. Aber selbst dann hättest du über 35 Millionen Dead Cap, also Capspace mit 35 Millionen belastet, ohne dass Wilson Teil deines Kaders ist. Und für 2025 wären es sogar knapp 50 Millionen. Also wie man es dreht und wendet, es muss funktionieren. Fertig.
Ja,
das ist einfach so.
Also, und, ja. Du hast aber alle Voraussetzungen dafür, nur um die kurz zu nennen. Du hast mit Jerry Jeudy, Cortland Sutton und Tim Patrick da auch noch immer gute Leute dahinter. Du hast eine leicht verbesserte O-Line. Also mit Sean Payton, der das, wie gesagt, habe ich ja schon angedeutet, vielleicht am Anfang ein wenig sicherer machen wird und da irgendwie Wilson auch vielleicht zugute kommt und ihm vielleicht ein wenig einbläut, hey, mach jetzt deine Magic Plays irgendwie nett, sondern hör einfach auf mich und mach's mal so, wie ich dir sag, dann kann das schon gut starten, gerade mit den 5 Heimspielen am Anfang, wenn das da irgendwie gut anläuft und die da mal wegen Momentum gainen, wie man so sagt, dann
ja, sagt kann man, das schon besser. Wenn die ein wenig Momentum gainen, genau so.
Das sagt man in Hamburg auch andauernd, also das ist hier schon fester Sprachgebrauch. Jan, du hast gesagt, oder du hast den Daumen runter gezeigt, du bleibst dabei?
Ja.
Detti, Grille?
Also es muss besser werden und es wird auch besser. Ich sag mal, die starten ganz gut da rein.
Ja, Daumen hoch. Yes.
Ja.
It is alternativlos. Ja. Es geht gar nicht anders.
Ist so. Gut, Daddy, dann mach du doch mal weiter. Es geht um den Quarterback der Seattle Seahawks. Auch der war Thema in der letzten Ausgabe von Icing the Kicker. Da hast du die Seahawks zu Recht als Gewinner bezeichnet. Das Receiving Corps ist noch mal stärker geworden durch JSN. Aber es stellt sich halt die Frage, ob Geno Smith, Comeback Player of the Year letztes Jahr, jetzt wirklich permanent ein Top-Quarterback in der NFL sein kann. Was ist deine Meinung?
Ich glaube, du bist da skeptisch. Das ist mir letztes Mal schon aufgefallen. Du bist ein bisschen skeptisch, was das betrifft. Du traust dem Brat nicht so ganz. Aber ich habe ja letztes, also man kann es eigentlich kurz machen, weil ich habe es ja letztes Mal schon gesagt. Ich glaube, es sprechen einfach zu viele Dinge dafür oder es spricht zu wenig dafür, dass er eben von dieser Klippe fallen könnte. Klar ist er in der zweiten Saisonhälfte war nicht mehr ganz so überzeugend wie zu Beginn, das Jahr. Aber es ist alles geblieben. Die Voraussetzungen sind die gleichen wie letztes Jahr. Ihm wurde kein junger, hoher Draftpick in den Rücken gesetzt, der ihn da vielleicht ein bisschen zittern lässt oder unter Druck setzt. Es ist alles so wie letztes Jahr. Plus Smith, Njigba, plus Verstärkung für die Interior O-Line. Klar, du hast einen Center in der 5. Runde mit Oluwatimi und mit Anthony Bradford, einen Guard in der 4. Runde. Muss man erstmal abwarten, ob die überhaupt Starter sein können. Aber egal, du hast noch einen zusätzlichen Running Back, der das Leben dir auch wieder ein bisschen leichter machen könnte. Und du hast halt jetzt einen Slot Receiver, der, glaube ich, so ein Security Blanket ist in dieser Offense, was Geno Smith vorher nicht hatte. Der gleiche OC. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, es so zu argumentieren, warum Geno Smith einen totalen Rückschritt macht. Ich verstehe aber, dass Kutsche skeptisch ist, weil so wie letztes Jahr hat man ihn halt 10 Jahre nicht gesehen. Und da ist Skepsis durchaus angebracht. Da stimme ich schon zu. Jan.
Es kommt halt wie...
Oder Grille, ja.
Bitte. Ja, ich kann kurz einwerfen, nur es kommt halt, weil du ja das Ende der Saison, da hat ja auch Kenneth Walker dann oft auch gefehlt, wenn natürlich der da gesund reinkommt und dann die oft mit ihren 3 Tight-End-Sets und so spielen und das alles eben gesund bleibt, dann entlastest du ja Geno Smith auch so quasi von ihm selbst auch, dass er halt seine Big Plays, die er ja immer wieder gemacht hat, irgendwie hat er ja die... Ich glaube, 32 Big-Time-Throws hat er gemacht und davon die meisten angebracht, die wenigsten Fehler. Also es war ja auch spektakulär, was er da am Anfang abgeliefert hat. Und da hat eben das Team alles geboten quasi, also um ihn auch zu entlasten. Und wenn dann Kenneth Walker da eben gut in die Saison reinkommt mit dem zusätzlichen Running Back, was du machen kannst, dann ist das Team einfach wirklich auch flexibel und kann dann halt auch mal sagen, okay, jetzt hier, jetzt führen wir gerade, jetzt machen wir eher mal hier unsere drei Tight Ends und die blocken alles weg und Kenneth kann mal ein wenig übernehmen und dann streust mal wieder einen geilen Pass ein. Und da ist er auch extrem sicher, das hast du ja auch in der letzten Folge angesprochen, er ist der sicherste Quarterback der letzten Saison gewesen. Also ich kann mir auch nicht vorstellen.
Die Completion Percentage genau, war die höchste mit fast 70%. Das ist schon massiv, ja.
Und da kann ich auch mir nicht vorstellen, dass das auf einmal runtersackt und dann auf einmal in extrem vielen Turnover mündet. Ich meine, dafür ist er auch gar nicht der Spieler, der dann auf einmal sagt, okay, ich gehe jetzt total ins Risiko. Das wird auch Pete Carroll
dafür
gar nicht.
Dafür gaint er auch zu wenig, oder?
Dafür gaint er dann zu wenig. Ja, also wenn da alles gesund bleibt und so, dann ist es wirklich hier gerade noch mit Smith und Jigba, den wir ja Bechle und ich auch gern bei den Packers gehabt hätten. Also da sehe ich schon auch im Wide Receiver Core, da kann er in nach links, rechts schauen, da findet er immer irgendwelche Leute, wo
und
er
in
auch
die Mitte
spielen kann.
Das ist das Entscheidende. Jetzt kann er in die Mitte nämlich auch schauen. Und weil, wenn du es gesagt hast, diese zwei Titans-Sets, diese Formation mit zwei Titans, die hast du halt davor. Oder die hast du deswegen so, die zweithöchste Rate in der Liga, hinter Baltimore übrigens, kleiner Spoiler, zu denen kommen wir vielleicht auch noch. Und das hast du natürlich, weil du gar keinen dritten guten Receiver hattest. Du hast halt Marquise Goodwin gehabt und die Eskridge, der ständig verletzt ist. Also du musstest fast so spielen, jetzt bin ich gespannt. Jan, wie sie es in der Saison dann angehen.
Bin ich auch sehr gespannt. Vielleicht noch ein Wort zur letzten Saison. Er hat eine komplette gute Saison gespielt und deshalb weigere ich mich auch, das als Zwischenhoch oder Ausreißer oder sonst was zu bezeichnen. Er hat eine sehr gute Saison gespielt, er ist in einem guten Alter, sie haben sich schnell auf einen neuen Vertrag geeinigt. Das Vertrauen ist von beiden Seiten da, von daher bin ich komplett bei euch. Mir fehlen die Gegenargumente, wieso jetzt der große Einbruch plötzlich kommen sollte. Auch das Saison aus, sie haben sich eine Halbzeit sehr teuer bei den 49ers verkauft, sind mit einer Führung in die Halbzeit gegangen. Dann als gesamtes Team konnten sie hinten raus nicht mehr ganz dagegen halten, aber ist jetzt auch nicht so, als würde das irgendwie eine Delle hinterlassen. Es war eine erfolgreiche Saison mit den Playoffs, hat keiner gerechnet. Von daher fehlen mir auch die Argumente, wieso Gino jetzt plötzlich das Werfen verlernen sollte.
Naja, letztlich ist es ja so ein bisschen so, Detti hat es ja angedeutet, also das, was Gino Smith da letztes Jahr gemacht hat und was er jetzt voraussichtlich auch in den kommenden Jahren machen wird, gibt's ja so in der NFL sehr selten. Der hat ja durchaus auch früher bei den Jets eine lange Chance bekommen. Und es wäre jetzt so ein bisschen so, als würde Carson Wentz jetzt die nächsten 5 Jahre, sagen wir mal, verschwinden. Und dann ist er plötzlich der Franchise-Quarterback, weiß ich nicht, der Chargers oder so. Das kennt man, finde ich, aus der NFL gar nicht. Also, dass tatsächlich jemand dann nochmal so eine Chance bekommt und sie dann auch nutzt. Also, nennt mir vergleichbare Beispiele.
Mhm. Ja, das stimmt. Das stimmt natürlich schon. Und deswegen ist die Skepsis ja angebracht. Nur, es hat jetzt einmal geklappt in seiner Karriere und das war mit diesem Coaching-Staff, mit diesem Offensive-Coordinator, mit diesen Receivern und mit dieser O-Line. Und alle Faktoren sind noch da, beziehungsweise wurden sogar abgegradet. Das ist halt der Grund, warum man aus unserer Sicht jetzt nicht davon ausgehen kann, dass es wieder so wird wie vorher. Und ja, klar hat er eine Chance bei den Jets gehabt, aber irgendwann steckst du dann, glaube ich, auch mal in der Schublade drin, dann bist du halt so ein okayer Backup. Es war ja sogar so in Seattle, naja, Geno Smith, lass Russell Wilson bloß nichts passieren, weil sonst hast du ja bloß Geno Smith noch auf der Bank. So war es ja vor ein paar Jahren. Also ja, es ist überraschend und gab es so auch noch nicht. Fällt mir jetzt auch kein Beispiel an.
Also 3-mal Daumen hoch von euch, interpretiere ich das richtig?
Mhm. Ja.
Hier wird fleißig genickt, alles klar. Jan ist auch so ein Mitteldaum erlaubt, also der so quasi zur Seite zeigt, oder gibt's nur hoch oder runter?
Da muss ich mit der Grafikabteilung sprechen, aber das kriegen wir bestimmt auch hin.
Dafür gibt's keine Emoji, glaube ich.
Okay. Ja, wir sind ja kreativ, das kriegen wir auf jeden Fall hin.
Okay, sehr gut. Baltimore war das Stichwort. Baltimore ist das nächste Team. Ja, ich leite es einfach auch wieder persönlich ein. Ich bin sehr begeistert von der Offseason der Ravens. Lamar Jackson war schon mal MVP, hat gefühlt jetzt das beste Receiver-Core, das er je zur Verfügung hatte. Und deswegen die Frage, Grille, immer natürlich unter der Voraussetzung, ob der verletzungsanfällige Lamar Jackson fit bleibt oder nicht, kehrt der jetzt zurück zur MVP-Form, deiner Meinung nach?
Du hast das Stichwort ja schon genannt, wenn die Gesundheit mitspielt und er fit ist und sein restliches Team, da ist ja eben Odell Beckham und so auch ein Rätsel noch nach seinem Kreuzbandriss, ob der da auch wirklich wieder da anknüpfen kann, wo er mit den Rams und dem Super Bowl aufgehört hat. Aber wenn das funktioniert, dann, du hast das Stichwort genannt, mit so einem für Baltimore-Verhältnisse um 3-4 Level aufgepushten Receiver-Core und überhaupt Offense-Team, also da muss mehr kommen. Und es war ja, also nach seiner MVP-Saison 2015, ich habe das nochmal gestern rausgeschaut, die haben seit 2019 953 Completions über Pässe erreicht. Das ist mit Abstand das Allerschlechteste in der NFL. Also jedes Team ist da ein gutes Stück besser. Also das muss besser werden. Er hat ja von 6.000 Yards gesprochen. Das ist auch nochmal, um das ganz kurz einzuschieben, ganz witziger Fakt. Er müsste dazu 353 Yards pro Spiel werfen. Es hat natürlich noch niemand geschafft in der NFL-Geschichte. Und 2013 war Peyton Manning mal in der Nähe, um das schaffen zu können, hat es aber dann auch nicht geschafft. Also das wird es natürlich auch nicht, aber besser als seine...
In Wien würde man sagen, geh bitte. Es ist ja, bitte. Geh bitte. Also, jetzt bleiben wir mal ernsthaft, Herr Jackson. 6.000 also, Yards.
Ja, das war natürlich, ich meine, das passt halt alles so rein, dass halt in Baltimore dann auch immer alles so hyped up ist, wenn dann irgendwie da Leute dazukommen, Say Flowers hast du dann im Draft noch geholt. Das klingt alles auf Papier echt geil. Dann ist natürlich ein Lamar Jackson mit seinem selbst ausgehandelten Vertrag, wo er auch noch dann, wo sie auf den Weg endlich gebracht haben, dann ist da alles total, ja, vorfreudig auf die Saison. Deswegen kommt dann auch mal so eine Aussage zustande.
Ich glaube, das war Scherzerl. Das
ja, ist meine Theorie. Aber es zeigt halt in die Richtung, die es gehen soll und in die Richtung, die es auch gehen wird. Also, ja, er hatte, ja.
Ja, aber, das große Aber, was ich da halt sehe, es sind, also wenn bei Gino alles gleich geblieben ist, dann ist bei Lamar so gut wie alles neu. Also du hast es schon gesagt, die Completions, also die absolute Anzahl an Completions, ganz weit unten in der NFL.
Ja.
Generell die Ravens seit 2018 Nummer 1, was die Laufversuche in der Liga betrifft und auf Nummer 31, glaube ich, was die Passversuche betrifft, nicht die Completions, sondern allein die Versuche. Unter Greg Roman, Offensive Coordinator, und jetzt hast du Todd Monken, der so auf der Skala auf genau auf der anderen Seite steht, so gefühlt.
Total.
Und da bin ich natürlich gespannt. Dann haben sie so, sie haben fast nie No-Huddle gespielt. Da sind sie auch ganz tief unten. Man geht davon aus, dass es bei Todd Monken wieder völlig anders laufen wird. Sie haben mit Abstand diese zwei Tight-End-Sets gehabt letztes Jahr. Zu fast über 62% hatten sie mit zwei Tight-Ends gespielt, weil sie natürlich genügend Tight-Ends haben. Und analog zu Seattle zu wenig gute Receiver, weil Rashad Bateman, der ja ein First-Round-Pick war, letztes Jahr auch wieder ausgefallen ist, zu einem Großteil. Wo man auch gedacht hat, der macht den nächsten Schritt. Also du hast jetzt mit Bateman und Say Flowers zwei First-Round-Receiver im Kader plus OBJ. Und das führt natürlich zur Frage, wie oft spielen sie dann mit drei Receivern? Also mit 11 Personnel. Das ist ja dann wäre auch wieder eine komplette Umstellung zu so einem extrem tight-end-lastigen System, was sie davor hatten. Also ich sag jetzt schon Daumen hoch, weil eben die Waffen so gut sind wie noch nie bei Lamar. Aber es ist schon eine brutale Umstellung, Jan, im Vergleich zu vorher.
Ja, also Wide Receiver hin oder her, ich glaube auch, dass dieser Wechsel von Greg Roman zu Todd Monken ganz entscheidender Faktor wird. Ihr habt es gesagt, vorher viel Lauf, viel Tight Formations. Der Spielstil von Monken ist Wide Receiver freundlicher, breiter aufgeschnellt, schneller. Die Frage ist, wie viel soll, muss und darf Lamar selber laufen. Er hatte Knöchelverletzung, er hatte Rückenverletzung, er hatte Gehirnerschütterung. Jetzt war er mit dem hinteren Kreuzband zum Saisonende raus. Wie viel Risiko will er selber noch gehen und wie viel Risiko darf er noch gehen? Ich glaube, man darf ihm seiner Stärke nicht ganz berauben. Er soll weiter auch laufen, weil er natürlich, wenn er einmal in Fahrt kommt und die ersten Yards überbrückt hat, eine absolute Waffe ist. Es ist natürlich immer mit sehr viel Risiko verbunden. Also da bin ich sehr gespannt, wie viel Jackson selber noch als Läufer eingesetzt wird. Ich würde aber auch, wie ihr, den Daumen nach oben geben und hoffe, dass er verletzungsfrei wieder zu seiner alten Form findet.
Übrigens wieder also, der Grille auch. Also da sagt man ähnlich beim Fußball, wenn der Grille mal ins Laufen kommt, dann kannst du ihn immer halten. Von der Sechser-Position, zentral defensiv, wenn er da mal aufzieht. Sensationell.
Ich habe so langsam.
Habe ich mir sagen, habe ich gelesen.
Ich habe so langsam das Gefühl, du kennst unsere Spieler besser als wir selbst. Also.
Zlatan.
Also fassen wir zusammen. Es gibt dreimal einen Daumen hoch von euch.
Langweilig.
Ich möchte noch ganz kurz einschieben zum Thema Verletzung. Wenn Lamar eben das laufen kann und Detti hat es ja angesprochen, wenn dann irgendwie No Huddle ein wenig reinkommt. Und dann hat er ja Todd Monken in Georgia, war er, glaube ich, genau. Ja. Da hat er ja auch viele One-Read-Options, viel Run-Pass gemacht und so. Und wenn du das mit No Huddle verbinden kannst, mit dem athletischen Quarterback, dann ist es auch einfach schwer für die anderen Teams, das immer zu lesen. Dann schaust du halt, ah, geht nicht, okay, ich lauf selber. Wenn das in die Richtung geht und er eben fit ist, dann wird es auf jeden Fall explodieren im Vergleich zu den letzten Jahren. Aber es kommt halt ganz viel auf die Gesundheit von Lamar und natürlich Odell und Rashard und ja, und auch wie Safe Flowers überhaupt reinkommt. Ne? Das ist natürlich ein großes Versprechen, aber das muss halt wie Smith und Chigba bei den Seahawks erstmal nachgewiesen werden, natürlich.
Okay, aber ihr seid optimistisch. Ich bin mal gespannt, wie es beim nächsten Namen ist. Das könnte dann tatsächlich mal ein Name sein, wo ihr den Daumen runter zeigt. Und zwar reisen wir jetzt weiter nach Arizona zu den Cardinals und beschäftigen uns mit Kyler Murray. Auch der hat einen neuen Head Coach. Auch der ist noch nicht so lange in der Liga dabei, aber man hat das Gefühl, es sei jetzt schon seine letzte Chance. Jan, wie beurteilst du die Situation rund um Kyler Murray bei den Cardinals?
Ist natürlich ein bisschen provokant, die Frage, ob es seine letzte Chance wird. Wir müssen uns anschauen, wo die Cardinals aktuell stehen. Sie sind im Rebuild, der Kader ist gar nicht auf den kurzfristigen Erfolg ausgelegt. Er hatte den Kreuzbandriss in den letzten Saison, das heißt, er wird den Saisonstart ziemlich sicher verpassen, eventuell sogar die ersten 4 bis 6 Spiele. Und dann ist natürlich die Frage, in welcher Konstellation kommt er da überhaupt rein? Wie hat sich das Team ohne ihn die ersten Wochen geschlagen? Was passiert mit DeAndre Hopkins, seinem besten Receiver? Da steht ja auch immer noch ein Wechsel im Raum, der sich vielleicht nochmal am Contender anschließen will. Also ich finde es sehr schwer, die Saison nur auf Kyler selbst zu reduzieren und dann an ihm den Erfolg oder Misserfolg festzumachen. Es gibt bei ihm immer noch die Restzweifel, was seine Professionalität betrifft, auch wie DeAndre Hopkins da was anderes sagt, er ihm das volle Vertrauen ausspricht. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob diese Professionalität, die es in dieser Liga braucht, ob die komplett bei ihm gegeben ist und würde da vorsichtig einen Daumen nach unten geben. Also ich glaube nicht, dass er jetzt nochmal zu der Quarterback-Elite aufschließen kann.
Naja, was ist, wenn der Daumen nach unten geht? Das heißt, das funktioniert dann nicht, das Ding, und Kyler Murray, also je nachdem, wann er überhaupt auflaufen kann, das ist ja schon mal die erste große Frage. Wenn er den Saisonstart verpasst, das heißt, mitten in der Saison kommst du dann rein, hast da keine große Warm-up-Phase, die du halt nach so einer schweren Verletzung dann, also ne, das ist ja alles ein bisschen eingerostet. So, und gehen wir mal davon aus, es funktioniert nicht. Was machst du dann? Ich meine, er hat den 5-Jahres-Vertrag für 230 Millionen Dollar unterschrieben. So, 2022. Das heißt, dann hättest du halt ähnlich wie in Denver echt ein massives Problem. Was machst du dann? Dann bist du zwar im Rebuild mit einem neuen Headcoach und einem neuen Offensive Coordinator. Auch das ist dann beides neu für den Quarterback. Zusätzlich zu dieser Verletzung, von der er zurückkommt. Also leicht wird der Beginn sicher nicht, aber, und vielleicht die Andrew Hopkins nicht mehr da. Dann hast du halt so ein paar kleine wuselige Receiver mit Marquise Brown, Rondell Moore, Greg Dortch, Michael Wilson ist jetzt ein Rookie, den sie geholt haben. Ja, ist schon okay, aber es wird nicht einfach für Kyler. Und ich weiß auch nicht, ob da ein bisschen viel Glas zersplittert worden ist in dieser Debatte vor der Vertragsverlängerung, was dann so das Ganze wieder umschiftet. Na, jetzt geht man optimistisch in eine neue Saison. Man fängt bei Null an, man hat einen guten Draft, man hat Draftpicks für die Zukunft generiert und so weiter, alles gut. Aber die entscheidende Position ist halt der Quarterback. So. Und du weißt halt nicht, was ist, wenn schief geht und du dann relativ früh picken darfst und wenn du dann Caleb Williams oder Drake May haben kannst im Draft nächstes Jahr oder vielleicht sogar nach oben gehst, ein paar Plätze, weil du ja genügend Draftpicks hättest, dann musst du aber Kyler Murray loswerden und musst dieses Kapitel beenden. Und ja, das ist keine schöne Vorstellung, oder, Grille?
Es ist ja ganz schwierig. Ich sehe jetzt auch nicht, dass sie das Kapitel mit Kyler Murray, auch wenn jetzt das Jahr wie erwartbar wahrscheinlich einfach nur mittelmäßig oder unter das Durchschnitt läuft, dass sie das dann irgendwie beenden wollen. Dafür haben sie ja auch das Invest dann gemacht eben und dann hat er eben auch ein Versprechen irgendwie als Athlet. Aber das muss ich halt alles erstmal in Verbindung mit Jonathan Gannon als neuen Head Coach auch irgendwie einspielen. Ich denke, das wissen die da auch. Natürlich das Zersplitterte damals vor seiner Vertragsverlängerung, das ist halt irgendwie einfach komisch gewesen. Das hängt natürlich auch den Fans danach. Wenn da dann Druck aufkommt und die Saison verläuft vielleicht katastrophal, dann kann das natürlich alles wieder ganz schnell in eine andere Richtung kippen. Und dann sind sie vielleicht dann eben zu einem Move wieder gezwungen, wenn die Saison nicht läuft. Ja, ansonsten, ich kann da auch schwierig was dazu sagen, weil es hängt auch einfach an DeAndre Hopkins, ob er noch da ist, wie lange er dann noch da ist. Ob das jetzt laufen kann, wann dann überhaupt Kyler zurückkommt, wie Jan am Anfang schon gesagt hat, da gibt's halt echt ganz, ganz viele Fragezeichen. Also da ist irgendwie echt Glaskugel angesagt, um da irgendwas vorhersagen zu können. Also da gibt's viel weniger Faktoren als bei den gerade anderen genannten Quarterbacks und Teams.
Also aus meiner Sicht wäre dieses fast das Best-Case-Szenario, du tradest DeAndre Hopkins vielleicht zu den Lions. Ne, die haben keinen klaren Ex-Receiver, vor allem in den ersten 6 Wochen, solange Jameson Williams gesperrt ist und auch erst in sein zweites Jahr kommt. Viele Snaps hatte der letztes Jahr nicht nach der Verletzung. Und dann hättest du mit Amon-Ra, Jameson Williams und DeAndre Hopkins sensationelle Waffen. Detroit will's wissen. Also ich glaube, die wären schon interessiert für einen Second-Rounder oder so. Ich weiß nicht, ob sie den Cap-Space haben, um dieses Gehalt von DeAndre Hopkins zu zahlen, aber den abzugeben, eine Saison, die nicht so gut läuft, vielleicht ein Quarterback needy Team zu finden, wo du Kyler Murray hintraden kannst, und dann holst du dir eben nächstes Jahr im Draft mit 5 Picks jetzt schon in den ersten 3 Runden, wenn du DeAndre Hopkins veräußerst, wären es noch mal mehr. Also, und dann fängst du wirklich bei Null an mit einem neuen Quarterback nächstes Jahr, im zweiten Jahr deines neuen Headcoaches. Also, okay, aber wir werden sehen, was passiert.
Daumen hoch oder runter?
Ja, muss ich leider runter.
Also,
meine Prognose spricht dafür Daumen runter.
Ich bin auch bei Daumen runter.
Ja, wir sind uns einig.
Okay, das erste Mal, dass es auch 3 Daumen runter gibt. Ich bin gespannt, wie es aussieht beim nächsten Namen. Jetzt reiten wir weiter nach Las Vegas. Da ist Jimmy G, der Gryffalo, Jimmy Garoppolo jetzt Starting Quarterback. Höchstwahrscheinlich hat natürlich mit Devonta Adams auch eine dankbare Anspielstation. Frischzellenkur zwischen Jimmy G und Devonta Daddy, Fragezeichen.
Ja, ich habe mir mal den Kader so angeschaut und was sie so gemacht haben jetzt in der Offseason. Also so pessimistisch bin ich gar nicht bei den Raiders. Und jetzt ist, also die erste Frage ist ja, ist Jimmy G ein Upgrade oder ein Downgrade im Vergleich zu Derek Carr? Ja, ich würde so sagen ex aequo. Also viel nehmen die sich jetzt mal nicht. Wenn sie gut sind, dann passt das schon. Also Derek Carr vor 2 Jahren zum Beispiel war ja völlig in Ordnung. Letztes Jahr dann nicht mehr so. Und deswegen hat man sich dann auch getrennt. Aber Jimmy G, ich meine, hat die 49ers in den Super Bowl geführt. Es lag jetzt nicht an ihm, aber er hat, das ist Fakt, fertig so. Und wenn Jimmy G in einem guten Offensivsystem mit guten Receivern spielt, und die hat er jetzt, also Davante Adams ist sowieso über jeden Zweifel erhaben. Jacoby Myers haben sie aus New England geholt, und Hunter Renfrow sollte wieder bei 100% sein. Der ist ja letztes Jahr auch zum Großteil der Saison ausgefallen. Jetzt gerade Jacoby Myers und Renfrow, das könnte zu Jimmy G halt perfekt passen. Wenn du dann über Kurzpassspiel, sichere Bälle, Davante Adams kannst du sowieso immer anwerfen, auch wenn es eine Triple Coverage ist. Also die Big Plays machst du mit Adams und den Ball bewegst du mit Jacoby Myers und Renfrow. Also das kann schon passen. Dazu hast du mit Austin Hooper, der war nie das Geld wert, was ihm Cleveland, glaube ich, damals gezahlt hat, aber absolut soliden Tight End. Und Michael Meyer. Ich muss mich echt immer zusammenreißen, dass ich nicht Michael Meyer sage, weil ich einfach Grille auch zu oft Halloween gesehen habe. Also, und Josh Jacobs haben sie auch gehalten. Den besten Running Back des letzten Jahres, statistisch gesehen. Also, ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich. Wird schon wieder ein Daumen nach oben. Und Josh McDaniels kennt er ja schon, das System aus New England. Also sollte passen.
Ja, also da zu dem Thema Philip Dorsett haben es, glaube ich, auch noch geholt.
Ja, okay. Gut.
Also ja, naja, ich meine, das ist trotzdem nur der Nächste, den halt Josh McDaniels jetzt auch kennt. Also dieses System, da kennen sich viele Leute aus New England-Zeiten. Und dann ist halt, ich sehe auch, dass Derek Carr und Jimmy Garoppolo vielleicht eine Schublade von Quarterbacks sind, trotzdem bringen sie halt einfach was anderes. Also Derek Carr hat halt mehr Spektakel vielleicht drauf, aber ein Jimmy G ist halt einfach, und wenn du dann seine Statistiken anschaust, der hat halt 40 Siege, 17 Niederlagen nur in seinen Regular Seasons und halt ziemlich wenige Fehler in Anführungszeichen. Natürlich an blöden Stellen macht er dann manchmal die Fehler, wenn es halt irgendwie gerade drauf ankommt. Aber da kriegst du halt einfach Sicherheit rein, und wenn das System drumherum passt, dann hast du da einfach, sag ich mal, weniger Sorgen als mit Derek Carr, wo du ja immer weißt, okay, was kriege ich heute für einen Derek Carr?
Das aber war ich halt finde auch so der, also vor zwei Jahren wurde der mir viel zu kritisch gesehen. Der hat eine super Saison gespielt, vorletztes Jahr. Also,
aber wenn ich jetzt halt so die letzten Jahre oder halt die ganzen, die Karrieren von beiden als Gesamtvergleich, dann weiß ich halt immer bei Derek Carr weniger, welchen Derek Carr ich bekomme, wenn ich bei Jimmy Garoppolo halt vielleicht so im Gefühl habe, okay, für den ganz großen Wurf reicht's auch nicht, aber für ziemlich sichere Siege und ziemlich sicheres Quarterback-Play und so, da wird mir halt auch Jimmy G immer viel zu schlecht geredet. Das haben wir ja auch schon oft diskutiert hier in der Sendung. Deswegen in Verbindung mit einer Offense, die hast du ja schon genannt, Daddy, da gibt's einfach gute Leute. Dann Josh McDaniels, der sich ja auch dann ja zu steigern hat natürlich, aber dessen denke ich mal auch machen wird, dann kann das schon auf jeden Fall hier Freude in Las Vegas machen.
Die Division ist ja brutal, das ist klar.
Daddy hat schon gesagt, Daumen hoch. Und ihr beiden, Jan, Grille?
Ich bin auch bei Daumen hoch. Ich kann wieder noch Verletzungsthema zieht sich auch durch die Sendung. Er hat bei San Francisco insgesamt 30 Spiele verpasst mit Verletzungen. Das ist natürlich auch ein großes Thema bei Jimmy G. Aber wenn er gesund bleibt und eben mit den Leuten, die er zur Verfügung hat, auf jeden Fall Daumen hoch. Auch wenn auch Fragezeichen natürlich existieren.
Bei mir wäre es natürlich oder ausnahmsweise der Daumen zur Seite.
Ach, der gibt's geht ja auch vielleicht gar nicht.
Wenn sofern er möglich ist. Also ich glaube, wir werden den Jimmy G aus den letzten Jahren sehen, im positiven wie im negativen Sinne. Ihr habt es gesagt, man weiß genau, was man bei ihm bekommt und was man bei ihm nicht bekommt. Es wird spannend zu sehen, wie viel diese Yards after Catch bei 49ers und der Leistung ein bisschen kaschiert haben. Ob das die Raiders genauso fortsetzen können mit den kurzen Pässen, mit Myers, mit Renfro. Ich glaube, dass er ein guter Quarterback ist, je nach Ansprüchen, die man an ihm stellt. Ob jetzt die Raiders in ihrer schweren Division direkt zum Contender werden, würde ich mal ein Fragezeichen dahinter setzen. Aber ich glaube, dass es ein leichtes Upgrade zu Derek Carr wird und deshalb würde ich einen neutralen Daumen mit Tendenz nach oben geben.
Was für ein geiler Satz. Ich bin überzeugt, dass Jimmy G ein guter Quarterback ist, je nachdem, was man von ihm erwartet. Nathan Peterman ist übrigens auch ein super Quarterback, wenn man erwartet, dass er keine guten Spiele macht. So.
Vielleicht ein bisschen unglücklich ausgedrückt, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine.
Ja, wissen wir.
Und wir haben ganz nett noch, kann man ja auch noch sagen, Jimmy G kann ja in Zukunft auch wieder vielleicht ein wenig mehr mit Tom Brady zusammen über Spiele sprechen, weil Tom Brady ist ja jetzt als Anteilseigner oder so bei den Raiders eingestiegen und ist damit der 16. ehemalige New England Patriot, der jetzt bei den Raiders aktiv oder halt in Managerrolle oder halt in Anteilseignerrolle mitwirkt. Also das ist irgendwie auch ganz nett.
Kutsche, deine Wahrscheinlichkeit, du bist ja großer Fan des Boulevard, das wäre in dem Fall so, Jimmy G reißt sich das Kreuzband, die Raiders sind gar nicht so schlecht gestartet. Und Tom Brady wäre dann der erste Anteilseigner, der auf dem Platz steht. Für wie wahrscheinlich hältst du das?
Ich glaube nicht. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, wir werden Tom Brady nie wieder spielen sehen. Ich glaube, das war wirklich eine Business-Entscheidung. Ich glaube, er glaubt an die Stadt. Er ist großer Fan der Stadt. Der hat sich da ja auch schon beim Basketballteam eingekauft. Der guckt halt, wo er sein Geld investiert. Und zu Recht sieht er die Zukunft in Las Vegas.
Ja, aber jetzt spinn doch mal Daddys Ding zu Ende. Also wenn da wirklich alle Stricke reißen.
Glaube ich. Glaubt ihr, dass der nochmal spielt? Ich glaube es nicht. Der kann sich doch nur alles kaputt machen.
Aber es wäre doch großartig zu sehen, wenn er so Superman-like seinen Anzug aufreißt an der Seitenlinie, hat die Uniform drunter, stürmt aufs Feld und der Game-Winning Drive.
Ja.
Das wollen wir doch sehen.
Und also, so Jenner an der Hand. Das wäre super. Ja.
So sieht's aus.
Na. Nee, ich glaube da nicht dran. Aber in der NFL ist alles möglich. Ich überrasche euch jetzt auch. Wir sprechen nämlich über einen Spieler, der heißt Baker Mayfield. Die Älteren unter euch werden sich an ihn erinnern. War mal First Overall Pick. Ist noch gar nicht lange her. Ist irgendwie nirgendwo so richtig angekommen. Jetzt soll er quasi die Scherben in Tampa zusammenfegen. Wird höchstwahrscheinlich neuer Starting Quarterback der Buccaneers, Jan. Wird das so eine Geno Smith-Geschichte wie in Seattle oder wird das eher so eine Carson Wentz-Geschichte wie bei den Commanders? Was meinst du?
Also unabhängig davon, ich habe komplett Bock auf diese Kombination Baker-Mayfield bei den Buccaneers. Ich glaube, Mayfield als verrückter Typ ist jetzt genau das, was die Buccaneers brauchen nach Tom Brady. Er steht einfach für was, er polarisiert, er ist ein Typ auf dem Feld. Ob er jetzt das Ruder rumreißen kann und bei Brady anknüpfen kann, sehr, sehr großes Fragezeichen. Aber ich habe trotzdem komplett Bock auf die Kombination. Ich glaube, es wird sehr unterhaltsam. Ob jetzt im negativen oder im positiven Sinne, wird sich zeigen. Er hat gute Waffen, er hat gute Receiver. Wie das Laufspiel nächstes Jahr aussehen wird, das wird, glaube ich, auch ein wichtiger Faktor, ob er selber wieder gut aussieht. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, ja, wie er sich schlagen wird. Ich glaube nicht, dass er eine Geno-eske Saison hinlegen wird, weil er dafür auch zu viele Fehler gemacht hat in den letzten Jahren. Ich meine, er wurde zweimal bei den Panthers gebencht, das sagt auch so einiges aus. Bei den Rams, wo die Saison eigentlich schon gelaufen war, hat er noch mal ein bisschen was zeigen können, ohne jetzt auch ganz stark aufzutrumpfen. Also ich glaube, es war ein komplett verschenktes letztes Jahr bei ihm und jetzt wird sich zeigen, ob er noch mal so eine Browns-Zeit anknüpfen kann, wo er ja auch wirklich gute Phasen hatte, oder ob es quasi seine letzte Chance in der NFL wird.
Ja, vor allem diese letzte Chance, also gerade die letzten Augenblicke der letzten Saison, damit hat er sich ja diesen Bucks-Job irgendwie erspielt. Also da hat er ja wirklich nochmal, also eigentlich war er ja schon abgeschrieben, dann haben den die Rams geholt und da hat er ja nochmal sich quasi diesen Job verdient. Und das ist ja irgendwie schon eine Leistung, deswegen muss er quasi, also wenn ich in seine Psyche reinblicken wollen würde, dann würde ich sagen, ja, das hast du dir jetzt verdient, das ist jetzt wirklich seine allerletzte Chance. Also ich glaube mal schon, dass er da sich zusammenreißen will. Und dafür sind die Voraussetzungen bei den Bucks, also da hast du eines der besten Wide Receiver Cores überhaupt in der Liga. Dann muss natürlich er einen neuen Offensive Coordinator mit Dave Canales, den ihr ja auch aus Seattle ja kennt. Der hat ganz, ganz viele Jahre mit Pete Carroll zusammengearbeitet. Also das muss sich natürlich dann auch zeigen, wie die sich dann verstehen und wie natürlich auch die Bucks überhaupt oder Canales dann diese Offense breiter auffächern, weil das war natürlich die letzten Jahre mit Brady nur passen, passen, passen und laufen gar nicht mehr. Das war letztes Jahr natürlich der absolute Horror. Da ging ja gar nichts mehr über den Lauf. Das muss natürlich irgendwie, da wird eine Balance reinkommen, die dann auch Baker entlastet. Aber auf dem Papier und mit seiner Motivation, sage ich mal, ist es jetzt nicht gleich als Fail einzustufen. Also mal gucken, wie Mayfield da reinstartet.
Ja, auf dem Papier schon. Also ich hoffe ja sehr, dass es eine Hashtag Kate Otten Season wird im Fantasy Football. Aber ansonsten Mike Evans, Chris Godwin, Russell Gage, das ist schon okay. Aber ich weiß nicht, ob das Problem bei Baker Mayfield war in seiner Karriere. Also bei Cleveland hat er auch mal OBJ gehabt und Jarvis Landry, als der noch jünger war. Also ich bin skeptisch, bei mir wird es einen Daumen nach unten geben, weil ich habe da schon zu viel Baker Mayfield gesehen. Und du darfst halt nicht vergessen, bei den Rams, das war halt mit Sean McVay. Und ich weiß nicht, ob man Sean McVay und Kyle Shanahan jetzt auf eine Stufe stellen muss. Aber wenn jetzt die Frage, wenn mich jemand fragt, ob er Sam Darnold unter Kyle Shanahan bei den 49ers eine gute Saison spielt, wenn er startet, was ich nicht glaube, aber okay, oder Baker Mayfield unter Todd Bowles und einem First-Year-Offensive-Coordinator, dann sind mir die Waffen da relativ egal, weil da glaube ich dann eher an den Coaching-Staff und da wäre ich jetzt in San Francisco deutlich zuversichtlicher als in Tampa. Deswegen, also er hatte eine richtig gute Saison, glaube ich, 2020, als dann die Browns auch in die Playoffs gekommen sind.
Playoffs, genau.
26 Touchdowns, 8 Interceptions. Aber gut, er ist halt dann trotzdem in Cleveland gegangen worden, obwohl er der First Overall Pick war. Also ich weiß nicht. Also die paar Spiele bei den Rams sind mir da zu wenig, um den Daumen nach oben zu schwingen.
Ja, natürlich. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht beim vollen
Daumen. Du bist
Daumen
doch Fan,
nach oben,
da kannst du ja zugeben. Bist ja Fanboy, ist ja in Ordnung. Rob Gronkowski hat übrigens auch gesagt, dass er glaubt, dass Baker Mayfield die Bucks in die Playoffs führt. Hat der Gronk gesagt.
Ja, gut. Also ich wollte gerade dazu kommen, dass ich ja eher hier in dem Fall auch bei diesem mittleren Daumen gebe, den er ja noch bauen muss. Aber Ja, also gerade letztes Jahr, klar, du hast die Trainer genannt, das ist bei den Rams natürlich höhere Stufe oder höher einzuschätzen als jetzt bei den Bucks. Dafür hatten halt die Rams auch kaum Waffen oder waren irgendwie eh schon ein totes Team und so weiter. Und da hat er schon, finde ich, gerade sein erstes Spiel bleibt halt in Erinnerung, als er da 48 Stunden im, also nach 48 Stunden, wo er im Flieger gesessen war und das Playbook auswendig gelernt hat, da gleich das Spiel gewonnen hat. Das war natürlich sein größtes Spiel da bei den Rams, aber ansonsten war das schon okay. Und da hat er jetzt hat schon mehr Waffen zur Verfügung als bei den Rams damals. Also mal schauen. Ja. Also irgendwie spannend, finde ich.
Ich finde Gronk und Grille, ihr macht beide Daumen hoch, es passt sogar zusammen. Gründet einen Baker.
Freunde sagen Fake auch Grolle zu den beiden.
Ja, genau. Ähnliche Statur auch, die zwei.
Definitiv.
T-Shirt-Motiv, Hashtag Grolle. Weiß jeder, was gemeint ist.
Wir würden die Veteran-Quarterback-Folge an dieser Stelle schließen, machen aber noch, vielleicht sogar in der nächsten Folge von Icing the Kicker, werden wir uns noch mit den Rookie-Quarterbacks beschäftigen. Klammer auf, auch die, die man noch dazu zählen kann, wie zum Beispiel Jordan Love bei den Packers.
Oh.
Oder was sich so bei den Commanders gerade ergibt. Ich würde sagen, ich weiß nicht, wir können schon festlegen, wollen wir das schon als Thema in zwei Wochen machen oder wollen wir uns das noch offen halten und für Überraschungen sorgen?
Nee, würde es sich ja anbieten, ist die Weiterentwicklung quasi zur heutigen Folge.
Resurrection.
Also wird es dann beim nächsten Mal höchstwahrscheinlich um die Texans gehen, um die Packers gehen, um die Commanders gehen, um die Falcons gehen und so weiter und so weiter. Und wir machen aber weiterhin. Eine schöne Quarterback-Folge. Die nächste Folge, ich habe es mir extra notiert. Ich habe immer Probleme. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man in einem Monat ist, die nächste Folge aber erst im nächsten Monat ist, muss ich immer nachgucken. Ich kann das immer nicht aus dem Kopf. 8. Juni erscheint die nächste Folge. Falls ihr uns noch nicht folgt, absolute Abonnieren-Button-Empfehlung hier an dieser Stelle. Oder wie sagst du das immer so schön, Jan?
Und die Sterne auch. Gruß an Mip.
Mip?
Mip, Michael Bächle, sein Kicker-Kürze. Ja,
genau. Und bewertet uns gern mit 5 Sternen.
So ist es.
Wollt ihr noch was loswerden, ihr drei?
Ja, wenn ihr in die Kicker-App schaut und ihr seht dann diese Berichte so zu Football und zu allen anderen Sachen und zu Kräuter Fürth und sowas. Also Mip ist der Bächle, Mack ist der Grillenberger.
Genau.
Der Jan ist?
JHM, aber ich tauche eher seltener auf, weil ich ja fast nur im Social-Media-Bereich unterwegs bin.
Korrekt.
Ja, aber gerade könnt ihr euch schon mal vormerken für Jahresende, wenn dann die Darts-WM wieder losgeht, da ist Jan als Darts-Profi der Kicker-Redaktion auch textlich oft unterwegs.
Das kann er auch noch.
Also
der Ibrahimovic des Darts.
Vor allem richtig stark auf die Doppel. Das muss man hier wirklich mal ernsthaft mit Ausrufezeichen vermerken.
Jetzt schweifen wir ab.
Elli Pelli. Heißt das so?
Keine Ahnung, wovon ihr spricht.
Ja, genau.
Ja, gut. 180. Sehr gut. Daddy, Grille, Jan, dann bedanke ich mich bei euch für eure Zeit, für eure Expertise. Bedanke mich bei euch auch fürs Zuhören und ihr könnt gespannt sein, was Jan da jetzt so Schönes bastelt, auch mit dem halbseidenen Daumen. Und hinterlasst uns gerne Feedback, hinterlasst uns eure Meinung. Wenn ihr jetzt schon eine Frage habt zu den Rookie-Quarterbacks, die Folge wollen wir in zwei Wochen machen. Schickt uns das auch gern. info@kicker.de oder redaktion@footballerei.de. Dann seid ihr Teil dieses Podcasts. Das würde uns sehr freuen. Vielen Dank.
Ja.
Tschüss.
Ciao zusammen.
Danke auch.
Tschüss. Danke, ciao.